Zukunftsmutig, dein WWF-Jugend-Podcast.
Hallo zusammen, ich bin Ela aus dem WWF-Redaktionsteam und ich habe heute Justin zu Besuch im Studio. Den werde ich jetzt für euch zum Thema Neuwahlen interviewen.
Hi, ich bin Justin, komme aus Hannover und studiere Politikwissenschaft an der LUH. Vor allem mit dem Fokus demokratische Dekonsolidierung und Autokratien im Vergleich, was eigentlich nichts mehr ist als wie zerfallen Demokratien und wie halten sich Autokratien.
Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview. Und wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir jetzt Neuwahlen haben werden?
Ja, also wir haben eine Koalition gehabt aus FDP, die Grünen und SPD. Ein Koalitionspartner ist rausgeflogen, das heißt die FDP ist weg. Das heißt, wir haben nur noch die Grünen und die SPD, die zusammen ein Team bilden, eine Koalition sind. Die beiden zusammen haben unter 50%, 50 plus 1, also unter einer einfachen Mehrheit. Dementsprechend können sie keine Gesetze mehr umsetzen. Sie brauchen einen Anschlusspartner. Diesen werden sie nicht bekommen, weil die CDU sagt, nein, wir werden nicht mit euch zusammenarbeiten und mit der AfD wollen sie nicht zusammenarbeiten. Und da sie alle verpflichtet sind, sich verpflichtet haben, im Sinne des deutschen Volkes zu handeln und das Beste für Deutschland zu haben, wäre es beste, Neuwahlen zu machen und dann wieder eine Regierung zu haben, die handlungsfähig ist und Gesetze beschließen kann mit einer einfachen Mehrheit.
Was bedeuten Neuwahlen und das Ende der Ampelkoalition für unsere Demokratie?
Das ist eine gute Frage. Wir wissen auf jeden Fall, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat ist und Robert Habeck, genauso wie Friedrich Merz, aber das ist ja schon länger klar gewesen, dass Friedrich Merz und Robert Habeck die Kanzlerkandidaten ihrer jeweiligen Partei sind. Was jetzt interessant ist, wie wird man mit Olaf Scholz Wahlkampf machen? Wie werden sich die Prozente entwickeln? Wird Habeck beispielsweise es schaffen, Leute wieder für sich zu gewinnen, Vertrauen wieder zurückzugewinnen, genauso wie Olaf Scholz? Oder wird es am Ende irgendwie, dass die CDU sehr stark sein wird und vor allem auch im großen Augenmerk drauf, wie wird sich die AfD entwickeln? Vor allem, wie werden sie Wahlkampf machen? Man muss halt gucken, wir haben jetzt gerade echt geschwächte Parteien, also höchstwahrscheinlich wird die FDP rausfliegen. Die Linke wird höchstwahrscheinlich rausfliegen, weil sie keine 3 Mandate haben. Man muss ja entweder 5% haben, um in den Bundestag reinzukommen, oder 3 Direktmandate. Das heißt, wir haben ja in Deutschland 2 Stimmen. Einmal darf man, also ein personalisiertes Mehrheitswahlrecht haben wir. Personalisiert, weil ich direkt einen Kandidaten wählen kann, der in den Bundestag reinkommt. Und Mehrheit, weil ich eine Partei wählen kann. Und wenn man die über die Mehrheiten nicht die 5% erreicht als Partei, dann kommt man nicht rein. Es sei denn, man hat in 3 Kreisen, in Wahlbezirken, ein Direktmandat bekommen. Das heißt, die höchste Stimme, the winner takes it all bei dem Direktkandidaten. Und die kommen dann rein. Und wenn man 3 hat, dann kann man als Partei auch mit reinziehen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren bei den Linken. Das wird auch nicht bei der FDP passieren. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Deswegen werden die höchstwahrscheinlich rausfliegen und dann werden die Prozente aufgeteilt. Und dann wird spannend, wie viel die anderen Parteien haben werden. Und vor allem, was sehr, sehr spannend sein wird, schafft die AfD 1/3 der Stimmen zu bekommen, weil sie dann verfassungsrechtliche Gesetze verhindern können im Parlament, weil man braucht für jedes Gesetz eine 2/3-Mehrheit, was die Verfassung angeht und auch die Ernennung von Verfassungsrichtern. Und das wird halt spannend. Und das, je nachdem, wie die, wie sich die Mehrheitsverhältnisse entwickeln, kann das schon eine sehr heftige Wahl sein für uns. Aber ich muss auch sagen, das hat auch gute Vorteile, dass die ganze Situation. Es wird oft vom Negativen gesprochen, dass man aufpassen muss vor der AfD und dass Parteien rausfliegen, dass die CDU sehr stark ist. Aber es hat einen Riesenvorteil, diese Neuwahlen. Wir haben das allererste Mal wieder seit langem eine Mitte eine politische Mitte mit CDU, SPD und Grüne, die sich von ihren Inhalten unterscheidet und die auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Und das hatten wir lange nicht mehr, dass wir so eine Mitte haben, die sich von Inhalten unterscheidet. Genau, und das kann sehr, sehr interessant sein, weil das auch sehr förderlich für die Debattenkultur sein kann. Ja.
Du hast gesagt, dass es sein kann, dass die AfD viele Wählerstimmen gewinnen wird. Wie denkst du denn, wie gehen wir am besten mit einem zunehmenden Rechtsruck um?
Also ich muss sagen, persönlich, wenn ich irgendwie Politiker oder so wäre, wäre das schwierig, eine Antwort drauf zu finden. Weil ich glaube, alle Parteien versuchen gerade eine Antwort drauf zu finden. Alle Parteien sind sich dessen bewusst, dass es echt eine Gefahr ist, eine drohende Gefahr ist. Aber ich glaube auch, wenn man es ein bisschen aufzeigt und ein bisschen dem entgegenkommt und zum Beispiel so Narrative im privaten Leben auftauchen oder wenn Vorurteile kommen, dass man das klar adressiert und darüber spricht, würde ich sagen, hilft auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde diesen Weg immer angehen, vielleicht auch diese Menschen zusammen verbinden. Ich habe einen sehr diversen Freundeskreis. Und es zeigt auf jeden Fall, die wissenschaftliche Lage zeigt auf jeden Fall, dass wenn man Menschen, die beispielsweise einen Punkt dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit haben, zum Beispiel homophob, sexistisch etc. sind, weil die alle zusammen sehr verbündelt sind und sehr naheliegend sind. Das heißt, wenn jemand homophob ist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er irgendwie sexistisch ist oder in diese Richtung. Und wenn man es schafft, eines dieser Klischees, dieser Vorurteile aufzudröseln, diese Person mit so einer anderen Person in Verbindung zu bringen, worüber die Person 1, die sexistisch ist beispielsweise, Vorurteile hat und es schafft aufzulösen, dann kann das sogar sehr sein, dass es Auswirkungen hat auf die anderen Bereiche. Aber das ist sehr abstrakt gesagt. Ich muss sagen, hätten wir eine Antwort, dann hätten wir auch, glaube ich, dieses Problem nicht. Um ehrlich zu sein, hätten wir da irgendwie eine klare Antwort auf diese Frage. Mhm.
Dann andere Frage, wie können wir denn dann die Demokratie stärken?
Reden. Reden. Und ich glaube, das Gefährlichste für unsere Demokratie ist, wir lassen heute mal Politik beiseite. Wir reden heute nicht darüber. Ja, ja. Wenn man am Tisch sitzt und sagt so, ach, Politik ist so das Thema, wo wir immer drüber streiten. Nein, doch, darüber muss man reden. Und man muss versuchen, nicht zu streiten. Man muss versuchen, die andere Partei so rauszuhören, zu hören, was für Sorgen stehen eigentlich hinter den Forderungen und darüber reden. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, dass wir sagen, oh, lass uns nicht über Politik reden. Lass uns das beiseite legen.
Ja. Also wir stärken dann damit die Demokratie schon so wir von Person zu Person und jetzt nicht so
in der Politik. Genau. Ich würde sagen, indem wir einfach reden. Wer richtig viel Zeit hat, kann natürlich in die Kommunalpolitik gehen. Und dann die Kommunalpolitik ist so die Ebene, wo die meisten Sachen entschieden werden, die einen selber betreffen im Alltag. Da kann man natürlich reingehen, da gibt es Bürgersprechstunden, man kann mit Politikern reden. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Mechanismus, wo man nicht reinblicken kann und nicht irgendwie eingreifen kann. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Aber das ist halt auch nur für die Leute, die wirklich richtig tief rein, also nicht richtig tief reingehen wollen, aber wirklich das Interesse haben, mit einem Politiker zu reden und denen seine Sorgen mitzuteilen.
Wie kann man sich aktiv für den Schutz unserer Demokratie einsetzen?
Ja, ich würde einfach sagen, reden, auch da reden. Und vor allem, und das ist mir in letzter Zeit bewusst geworden, wenn Vorurteile im Zug oder so sind, ausgesprochen werden, diesen Vorurteilen, vor allem wenn sie sehr grenzwertig sind, das aufzuzeigen und dem keinen Raum zu geben. Und dann wirklich, also das heißt jetzt nicht irgendwie stark dagegen gehen, aber das heißt auf jeden Fall ansprechen. Das heißt zum Beispiel so, was haben Sie da gerade gesagt? So, Entschuldigung, was haben Sie da gerade gesagt? Das würde ich sagen, das hilft.
Hast du gerade gesagt, Vorurteile im Zug?
Ja, weil ich war letztens im Zug. Vorurteile im Zug. Ja, das war gerade ein bisschen schneller gesprochen als gedacht. Ich war nämlich letztens im Zug und da muss ich an eine Situation denken, weil dann haben zwei Leute, das war noch damals zu der EM, da haben zwei Leute über das Fußballspiel geredet und dann hat einer sich richtig ausgelassen über geflüchtete Menschen und sehr viele Stereotypen hintereinander geworfen. Und irgendwann habe ich gesagt, so ja, entschuldigen, hören Sie sich eigentlich gerade selber reden? Ne? Das ist jetzt gerade sehr menschenfeindlich, was Sie hier sagen. Und ihm ist es irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ihm war das peinlich. Er hatte ich das Gefühl. Er war so, er hat nicht damit gerechnet, dass Gegenwind kommt. Und das fand ich verrückt. Und allein dieser kleine Hauch von Gegenwind, dass ich nur nachgefragt habe, so, hören Sie sich gerade selber reden zu, hat so in
So
ihn so,
Selbsterkenntnis.
ja, so, uff. Dann, das war irgendwie verrückt, weil ich musste nicht irgendwie sehr stark dagegen gehen. Ich habe einfach nur gefragt, so, ja, das können Sie aber nicht sagen, was Sie hier gerade sagen. So, er hat sich dann versucht zu rechtfertigen. Ich habe gesagt, so, ja, das können Sie jetzt nicht so sagen, so. Also, das ist sehr verallgemeinend, was Sie hier sagen und so. Und, ja, ich hatte so richtig das Gefühl, das hat in ihn schon einen Denkprozess losgelöst.
Well done, well done.
Deswegen im Zug.
Ja, okay. Was sind denn so deine Gedanken dazu, wie man schaffen kann, gerade mit Menschen, die sich von der Politik ausgeschlossen fühlen und frustriert sind, also jetzt nicht generell politisch eingestellt sind, wieder offen und effizient über Politik zu sprechen? Und was so die Wichtigkeit des gemeinsamen Sprechens thematisiert? Also kannst du das irgendwie einen Gedanken dazu uns geben?
Oh, das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die jeder für sich individuell beantworten muss. Wie viel Lust habe ich überhaupt? Es gibt Leute, die sehr von dem Diskurs sich sehr, sehr weit wegbewegen, Richtung Verschwörungstheorien etc. Und da ist es halt der Punkt, okay, wie viel Kraft habe ich gerade, mich damit auseinanderzusetzen? Und wie viel Kraft habe ich hier gerade, mich hinzusetzen und mit dieser Person darüber zu reden? Und vor allem, es ist nicht ein Reden von, ich gebe dir jetzt Fakten, das hilft meistens nicht, ich gebe dir jetzt Fakten, 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 Fakten und guck mal, so sieht die Welt aus. Es ist eigentlich eher ein Zuhören und zu verstehen, was sind die Sorgen hinter dem Ganzen, ne? Und dann Verständnis irgendwie zu schaffen und so eine freundschaftliche Ebene zu erreichen, wo man auch viel offener dafür ist, seine eigene Sicht zu reflektieren und nicht so ein, ich komme mit sehr vielen Fakten und du bist mein Gegner. So. Aber das kostet auch sehr viel Kraft, weil diese Weltbilder schon manchmal sehr fest sind. Teilweise, bei manchen auch nicht. Deswegen ist das eine sehr individuelle Frage und jeder hat selber zu beurteilen, ob er gerade bereit ist dazu oder nicht.
Hat das mit den Neuwahlen irgendwas zu tun mit Klimaschutz und der Umweltpolitik?
Ja, aber man muss halt sehen, wenn man zum Beispiel guckt, wer wird gerade gewählt. Die Wahl ist natürlich auch pro Klimaschutz oder gegen Klimaschutz. Wenn zum Beispiel die AfD gewinnen sollte oder die CDU, dann könnte das natürlich ein Rückschritt sein in der Klimapolitik. Ne? Wohingegen, wenn die Grünen gewählt wären, ist vielleicht progressivere Politik im Bereich Klimaschutz geben würde. Hat auch sehr viel zusammenhängend mit der Schuldenbremse zu tun. Letztendlich ist das natürlich auch ein Thema gewesen, unter anderem, warum die Koalition gebrochen ist, weil man sich nicht übers Geld einigen konnte. Man muss sich vorstellen, wir haben in Deutschland eine Schuldenbremse. Warum gibt es überhaupt Neuwahlen? Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Weil wir haben in Deutschland eine Schuldenbremse, die sagt, wir dürfen nicht mehr Schulden aufnehmen. Nur ein gewisser Zahl unseres Haushalts, Bundeshaushalts, welchen wir haben, das ist das Geld, was wir besitzen und ausgeben können in der Bundesregierung. Und jetzt ist halt das Interessante gewesen, man konnte sich nicht darauf einigen, wie geben wir jetzt dieses Geld aus und vor allem lassen wir jetzt die Schuldenbremse locker und nehmen neue Schulden auf. Es gibt nämlich so Sondervermögen, was man dann aufnehmen kann in Krisensituationen, dann kann man die Schuldenbremse aussetzen. Das würde jetzt alles sehr in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, also der Kern ist, man konnte sich darüber nicht einigen, wie geht man jetzt mit dem Geld um und will man mehr Schulden machen. Und das natürlich auch auf Kosten der Klimapolitik.
Dann bedanke ich mich bei dir für das Interview. Das war wirklich sehr interessant.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ciao, Kakao, ciao.
Tschö, ciao, ciao. Nee. Ich